Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce-Crossover-Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Joel Kaczmarek und ich habe wieder die beiden E-Commerce-Granden schlechthin hier, den guten Jochen Krisch und den lieben Alex Graf. Hallo ihr beiden.
Hallo Joel.
Moin Moin.
Ich habe in meinem eigenen Konsumverhalten gemerkt, dass man manchmal irgendwie bei späteren Folgen erst einsteigt. Deswegen sagt doch nochmal jeder einen Satz zu euch, dass Leute, die jetzt erst irgendwie reintauchen bei uns, auch wissen, was ihr macht.
Jochen Krisch, ich mache Exciting Commerce seit 13 Jahren, ein Blog für Trends und Entwicklungen im E-Commerce und die K5-Konferenz als Strategie- und Wachstumskonferenz. Und wir haben seit kurzem oder seit 3 Jahren ungefähr auch einen Fonds, den Global Online Retail Fonds. Also beschäftigen uns mit der ganzen E-Commerce-Welt von Trends bis globalen Entwicklungen.
Ja, und ich bin Alex, Herausgeber von Kassenzone. Im April wird das 10 Jahre alt, also schon ein relativ altes Medium mittlerweile. Das versuche ich aber durch die WhatsApp-Gruppe zu kompensieren. Und außerdem bin ich noch Co-CEO bei Spryker Systems, einer Commerce-Software aus Berlin.
Hervorragend. Und alle, die zuhören, müssen sich natürlich fleißig ein Ticket kaufen für die K5. Die steht ja bald an, diese sehr, sehr spannende Konferenz, wie ich finde, im Sommer in Berlin. Man nimmt sehr, sehr viel mit und ich glaube, der Kollege Graf macht auch ein Event so Richtung Februar, ne? 19. habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, die Digital Commerce Day am 19. und 20. April in Hamburg. Das ist quasi die kleine K5, nennen wir das immer von Hamburg, weil hier gibt es ja sonst nichts. Aber es gibt noch ganz viele andere coole Events, die in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden, die, glaube ich, für die Szene auch relevant sind. Aber wenn man sich ein K5-Ticket kauft, hat man schon alles richtig gemacht.
Okay, sehr gut. Siehst du, gut, dass du das sagst. Ich habe mir dein Event nämlich im Februar eingetragen. Da komme ich hier irgendwie zu dir und da ist gar keiner da. Sehr gut. Ihr Lieben, an dieser Stelle hätte ich auch noch einen spannenden Tipp in Sachen Payment, wenn wir schon über Handel reden, nämlich unseren Partner Concardis. Den kennt ihr vielleicht auch schon, denn Concardis ist ein führender Payment-Dienstleister in Deutschland, Österreich und der Schweiz und aktuell auch mit Sicherheit einer der spannendsten und dynamischsten Player in der Branche überhaupt. Das Unternehmen, wenn man es erst aufgepasst hat, hat man das vielleicht sogar schon mitbekommen, hat sich nämlich in den vergangenen Jahren vom reinen Acquirer hin zum echten Full-Service-Anbieter entwickelt und Concardis bietet Händlern also alles rund ums bargeldlose Bezahlen aus einer Hand. Vor allem in Lösungen für den E-Commerce hat Concardis zuletzt stark investiert und eine eigene PSP-Plattform entwickelt, die neue Concardis Pay Engine. Diese Komplettlösung für den E-Commerce und M-Commerce wurde vergangenen Herbst vorgestellt und sie hat einige Features, die wirklich interessant sind, wenn ihr eine Payment-Lösung für einen Online-Shop braucht. Aber auch für den Einstieg in den E-Commerce eignet sie sich sehr, sehr hervorragend. Also von früh bis spät, also weit entwickelt oder noch jung ist alles dabei. Und Concardis bietet mit der neuen Pay-Engine einen Mini-Webshop samt Payment, einen Pay-Link für Online-Marketing-Aktionen, Echtzeitüberprüfung aller Zahlungseingänge und eine sehr moderne Systemarchitektur für den Multichannel-Vertrieb, um nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Wenn ihr also Unterstützung beim Payment für eure Online-Geschäfte sucht, dann schaut euch Concardis doch mal an. Ihr findet das Ganze unter www.concardis.com und das schreibt sich jeweils mit C. Concardis.com. Wir reden heute über ein sehr, sehr spannendes Unternehmen von jenseits des Teiches und zwar Stitch Fix. Da hat ja der gute Jochen auch schon im letzten Jahr gesagt, dass das eins von 3, wenn ich mich richtig entsinne, Unternehmen ist, die er spannend findet zu betrachten. Ich glaube, es waren bei dir damals waren das Wish, Stitch Fix und irgendwas im Food-Bereich.
Enjoy. Ne? Picknick als 4. Das kam später noch dazu, nachdem sie eine große Finanzierung bekommen haben. Aber Enjoy, Wish und Stitch Fix waren einfach eigentlich so meine 3 Favoriten für 2017. Und das hat sich eigentlich auch ganz gut bewahrheitet.
Stimmt, Picknick habe ich noch gelesen. So, aber wie gesagt, wir reden heute über Stitch Fix. Was der ein oder andere vom Konzept vielleicht schon her kennt, auch aus Deutschland, gibt es das in ähnlicher Form. Und wir wollen mal beleuchten, also das Unternehmen ist ja mittlerweile börsennotiert, durchaus auch relativ potent. Ich habe mal geguckt, der Market Cap am gestrigen Tage, wir schreiben den Januar 2018, lag bei 2,21 Milliarden Dollar, also wirklich schon ein gewisses Brett. Oder Euro, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Dollar. Alex, du hast ja auch eine längere Analyse zugeschrieben, du machst ja immer gerne so eine Betrachtungen. Vielleicht kannst du ja mal mit eigenen Worten wiedergeben, wie das Produkt Stitch Fix eigentlich funktioniert.
Ja, ich glaube, die allereinfachste Metapher, die man da wählen kann, ist zu sagen, dass das eine Art Modomoto Outfittery für Frauen ist. Ist nicht 100% korrekt, aber ich glaube, so können es die meisten in die richtige Schublade einordnen. Das ist natürlich in Summe ein bisschen komplexer, da kommen wir aber gleich nochmal im Podcast dazu. Aber es ist ein klassisches Handelsgeschäftsmodell, was mit Fremdmarken und Eigenmarken handelt und über besonders gute Personalisierungsansätze, insbesondere für Frauen, diese dort an die Plattform bindet. Die bekommen dann wieder regelmäßig Ware und Vorschläge zugeschickt und so verdient Stitch Fix am Ende des Tages sein Geld.
Gut, jetzt mutest du natürlich Leuten zu, dass die auch Outfittery und Modomoto kennen. Wir Internetos setzen das immer irgendwie voraus. Aber also der Grundgedanke ist, ich gehe eigentlich zu Stitch Fix hin, bestelle mir Mode, ja, wo ich eigentlich aktiv zu beraten werde. Und ich würde sagen, da können wir auch mal gleich in die Besonderheiten eintauchen. So ein erstes Asset, was die halt sehr, sehr stark vorantreiben, ist das Thema Datengetriebenheit. Das heißt, die machen zum Beispiel solche Geschichten, wie dass man irgendwie seine Pinterest-Boards da irgendwie vernetzen kann und dann liest ein Algorithmus aus, was ich denn für Klamotten irgendwie so pinne. Und dann kriege ich immer regelmäßig Boxen zugeschickt. Also entweder im Abo-Format, so Soft-Abo ist ja das neue Keyword dafür, oder ich glaube, Jochen sagt mittlerweile Lieferplan in Anschluss an MyMüsli.
Das ist die MyMüsli-Erfindung, genau. Gefällt mir sehr gut.
Ja. Muss man ja mal promoten, wenn hier jemand gute Wortkreationen hat. Also Gedanke ist, man kriegt dann eine Box zusammengestellt, die aus so einer Mischung von Technologie und Stylisten, die für Stitch Fix arbeiten, zusammengestellt ist. Immer 5 Stücke. Ich kann mir im Prinzip aussuchen als Nutzer, was ich benutzen möchte. Was ich ganz interessant fand, war die Konsequenz, mit der die das machen. Also ich habe vor allem mal so auf die Mitarbeiterstrukturen und auf die Zahlen geguckt. Das ist ja schon ein großes Unternehmen, 5.800 Mitarbeiter. Und ich habe geschaut, 3.500 sind Stylisten und so roundabout 75 sind eigentlich Data Scientists. Ja, also man merkt, die haben so viele Data Scientists wie bei uns hier, die Curated Shopping-Anbieter, Gesamtpersonal. Also man versucht da schon sehr, sehr fokussiert auf dieses Thema Daten trifft auf Kuratierung zu gehen. Das habe ich so mitgenommen als einen Punkt, den ich ganz interessant fand. Wie geht ihr damit um? Wie fühlt sich das für euch an? Was macht die so besonders, Stitch Fix?
Also ich würde es in den Topf Personalisierung werfen, im Großen und Ganzen. Alle wollen ja gerne personalisieren, von Amazon bis Zalando. Stitch Fix pocht zwar immer sehr stark auf die Datengetriebenheit, aber ich finde, das Smarte ist auch, dass sie sehr einfache Lösungen mit sehr komplexen kombinieren. Also auch Fragebogenprinzip ist eigentlich ihr Miterfolgsfaktor. Auch die Gründerin sagt das immer auch gerne, dass die Kunden eigentlich nur gefragt werden wollen und dann eben Antworten geben zu bestimmten Präferenzen. Und sie machen das am Anfang, aber sie machen das auch immer wieder, also dass sie einfach ein viel, viel besseres Profil bekommen. Und ich glaube, das ist ihr großer Vorteil, dass sie einen Weg gefunden haben, wie sie ihre Kunden besser kennen wahrscheinlich als so manch anderer. Was ich dann auch spannend finde, jetzt durch die Datengetriebenheit und alles, ist auch durchaus ihre Wahrscheinlichkeiten, die sie dann festlegen, schon beim Rausschicken der Produkte. Mit welcher Wahrscheinlichkeit bleibt das auch beim Kunden? Und wenn es dann nicht bleibt, warum bleibt es dann da nicht? Also, dass sie wirklich immer besser werden in dem, was sie den Kunden zur Verfügung stellen und einfach den Geschmack bestmöglich bedienen können. Das ist für mich so das Highlight.
Ich glaube, was man da nochmal ein bisschen im Unterschied rausstellen muss, auch zu Modomoto und Fittery, ist, dass es da ja darum geht, und das hört man ja auch immer, wenn Modomoto und Fittery pitchen auf den Bühnen, es geht um das Thema Convenience. Ne? Männer soll die Arbeit abgenommen werden, dieser Auswahlprozess soll irgendwie abgenommen werden, in der Hoffnung, dass sie einen großen Teil der Box behalten, ne, wo auch ordentliche Margen drauf sind. Bei Stitch Fix geht es um ein bisschen was anderes, also Personalisierung ist, da scheinen sie sehr erfolgreich zu sein. Es ist für mich von außen schwer zu sagen, ob das an diesen Data Scientists liegt. Das halte ich eher für, diese Story funktioniert natürlich total gut im Börsengang. Wir sind ein Tech getriebenes Unternehmen. Aber 3.500 Stylisten sozusagen auf die Kundenbasis bedeutet natürlich auch, dass noch sehr viel manueller Aufwand da drin steckt. Und dort geht es ja um was anderes. Da geht es ja nicht unbedingt um Convenience. Das ist ja nicht das, was man hört, wenn ich meine Frau frage, warum gehst du gerne in die Stadt? Da geht es ja für sie um Entdecken. Und sie sucht jetzt ja keine Alternative für diesen Stadtbesuch. Aber was Stitch Fix scheinbar gut macht, ist, Kunden oder Kundinnen mit spannenden Vorschlägen zu überraschen, die dann auch gut passen, offensichtlich. Sonst hätten sie eine höhere Returnquote und ein Problem mit der Marge. Und sie haben irgendwie Möglichkeiten gefunden, dort immer wieder neue Sachen einzumischen. Und ich glaube, dafür braucht man schon Technologie, um herauszufinden, sozusagen, welche Marken passen zu welchem Kunden. Das ist deutlich schwerer in der Realität, als man sich das vorstellen würde. Es wird ja mal so gesagt, in dem About You, Zalando-Kontext, okay, Kunden, die gerne Tommy Hilfiger Kleider kaufen, denen könnten wir auch mal so ein Boss-Kleid anbieten. In der Realität ist es aber total schwierig, Signifikanzen festzustellen und quasi an die richtige Kundin das richtige Kleid mit dem richtigen Preispunkt zu schicken. Und da scheint Stitch Fix irgendeinen Mechanismus gefunden zu haben, der gut funktioniert. Also wir haben ja eine geringe Churn, geringe Marketingkosten und haben da irgendwie diesen Faktor Erlebnis. Man bekommt was Neues, man bekommt was Individualisiertes. Das haben sie es geschafft, online zu übertragen. Und das ist aus meiner Sicht die Einzigartigkeit, die Stitch Fix ausmacht. Die meisten Modelle sind halt rein transaktional orientiert. Ne? Sozusagen schneller, billiger, besser, größere Auswahl. Aber ein Online-Modell, was es schafft, immer wieder zu überraschen und das auch mit irgendwie so Mehrwert, das finde ich schon ziemlich einzigartig. Und ich glaube, Jochen kann dem wahrscheinlich zustimmen, weil das ist ja das, was wir seit 10 oder Jochen jetzt seit wie viel? 12 Jahren?
13.
seit 13 Jahren ja suchen. Ne? Also irgendeinem Anbieter, der über dieses klassische transaktionale, ich habe jetzt hier eine Webseite, die ist irgendwie schneller, besser, schöner, Ding hinausschaut. Ich bin jetzt kein Kunde von Stitch Fix, muss ich fairerweise sagen. Da scheint Stitch Fix irgendeinen Mechanismus gefunden zu haben, der für diese Zielgruppe sehr gut funktioniert.
Ja, im Grunde geht es ja auch weiter. Also dass natürlich auch die ganze Größenproblematik, Passproblematik, auch die Figurproblematik eine Rolle spielt. Und das ist ja eigentlich das Erstaunliche, dass Stitch Fix jetzt groß geworden ist oder rausgekommen ist. Im Prinzip die Welle war ja schon fast durch. Es gab einen Crunk Club, das ist dann verkauft worden. Es war für Männer. Jetzt siehst du wirklich das Vorbild, vielleicht wahrscheinlich von Modomoto und Outfittery. Das ist dann an Nordstrom verkauft worden. Läuft da nicht so gut. Also gibt es noch, aber ist jetzt nicht so wahnsinnig explodiert. Und dann war das Thema eigentlich aus meiner Sicht schon durch. Und Stitch Fix hat sich der Frauenproblematik angenommen, also im Shopping-Bereich. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und gehen jetzt auch von den regulären Größen auch Richtung große Größen und versuchen, dieses ganze Thema besser zu fassen. Also das hat dann schon viel mit Daten zu tun oder auch im Prinzip mit den Problemen, die die Modebranche noch hat. Dass im Prinzip Größen unterschiedlich festgelegt werden. Und für Formen gibt es ja in dem Sinne keine Nomenklatur, die das einordnet. Und das ist schon sehr mächtig, was da entsteht und was sich Stitch Fix da an Know-how aufbauen kann. Das ist so die eine Richtung, was noch weiter in Richtung Personalisierung geht. Und das andere, und das bisschen das aufzugreifen, worauf warten wir? Im Prinzip sieht man, wenn man böse wäre, könnte man ja auch Stitch Fix sagen, ist betreute Shoppen. Für alle, die keine Lust haben, sich durch die Riesenseiten durchzuquälen und da was auszuwählen, sondern einfach jemand anderen quasi, also die haben ja quasi einen Online-Shop vor sich mit zusätzlichen Daten und wählen dann das für den Kunden aus, holen Feedback ein und schicken dann das, was mehr oder weniger passt. Also da sieht man eigentlich eher auch so ein bisschen nochmal die Schwächen, die E-Commerce allgemein noch hat in der Auswahl und auch in der Fülle der Produkte, die es gibt. Und da ist für mich Stitch Fix ein großer, großer Lichtblick.
Ich meine, ihr habt jetzt ganz viele Sachen gesagt, die alle einzeln zu betrachten super, super spannend wären. Also mir ging es auch wie Alex, dass ich eigentlich den Eindruck hatte, das ist noch sehr personallastig. Ich habe mal so überschlagen, also es ist sicherlich eine Milchmädchenrechnung, ja, aber wenn man sagt, die haben 3.500 Stylisten und 2,2 Millionen aktive Kunden derzeit, dann beschießt da jeder Stylist eigentlich 628 Kunden pro Jahr mit irgendwie Produkten. Wie gesagt, kommt jetzt nicht so ganz hin, weil aktive Nutzer heißt bei Stitch Fix, die haben irgendwie in den letzten 12 Monaten mal was gekauft und die 3.500 sind ja auch nicht von Anfang an dabei, aber es war schon ein interessanter Punkt und ich bin auch über das Advertising, über die Marketingquote gestolpert, ja, weil die Bruttomarge geben sie ja irgendwie an mit 44%, die sie machen auf ihre Produkte und haben halt eine Advertising-Quote von 7%, was ja schon unfassbar niedrig ist für das, was sie da tun und man sich ja fast eigentlich fragt, wo kommen eigentlich diese ganzen Kunden her? Habt ihr euch damit mal beschäftigt, wie bei solchen Modellen eigentlich die Lead-Generation funktioniert? Also wie kommen solche Modelle, die eigentlich gerade keinen Shop haben, sondern wirklich diese Transaktionen nach Hause schicken, wie kommen die eigentlich heutzutage an Kunden? Weil die haben ja so das gleiche Google-Spiel wie alle anderen auch.
Das ist ja hier besonders spannend, weil wir im letzten Podcast ja zu HelloFresh ja genau das andere Problem gesehen hatten. Ne? Die haben quasi einen sehr, sehr aggressiven Weg, über alle Kanäle irgendwie Kunden zu gewinnen. Die bleiben aber nicht da. Und Stitch Fix hat einen sehr, sehr zurückhaltenden Weg, Kunden über Empfehlungen eigentlich zu gewinnen. Und da muss man auch mal ein bisschen gucken, wo kommen die eigentlich her. Der Umsatz ist jetzt die Milliarde Umsatz in den USA, gemessen an den Marktverhältnissen und an den Marktgrößen, die dort sind. Das wäre ja quasi so ein 100-Millionen-Business in Deutschland. Das kann man natürlich schon über die Historie von Stitch Fix sehr stark über Word of Mouth und Facebook-Marketing betreiben, wenn man da irgendwie ein Problem löst, was für diese Zielgruppe halt hochrelevant ist. Was da aber total cool ist, und das ist halt das, was sie halt ausmacht, die müssen halt nicht viele Neukundengewinnungen investieren, weil sie halt eine sehr, sehr treue Kundschaft haben. Und dann die reicht ja auch dann aus, um sehr profitabel zu wachsen. Aber doch, das frage ich mich schon. Also ich glaube aber, es gibt jetzt, angenommen, wir würden jetzt zur Erkenntnis kommen, Onlinehandel ist noch cool. Wir machen jetzt auch eine Mode-Onlinehandel auf. Also auch wenn wir jetzt morgen 2 Millionen Produkte listen würden, die einen Onlineshop stellen und die allergeilsten SEO-Facebook-Nerds wären, ist es aufgrund der Auktionsprinzipien auf diesen Plattformen halt sehr schwer geworden, überhaupt noch sinnvoll Traffic zu akquirieren. Das heißt, man muss in irgendeiner Form auf so einen Weiterempfehlungsmechanismus auch setzen. Und das ist ja das, wo diese Abo-Anbieter eigentlich alle drauf setzen. Ich muss fairerweise auch gestehen, ich habe mir das vorher nicht angeschaut, wo die genau herkommen. Ich kenne da nur die Börsenunterlagen und sozusagen diese Analyse, die ich dazu geschrieben habe. Aber ich hatte mir gemerkt, dass es sehr viel Empfehlung war. Ich weiß nicht, ob ich das, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung.
Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr organisch aus sich heraus gewachsen. Ich meine, das Problem ist auch tatsächlich, die Erfahrung muss man erstmal gemacht haben, wie der Prozess funktioniert und ob man dabei bleibt oder nicht. Man muss einfach auch sehen, das ist noch vergleichsweise jung. Also 2011 gestartet, dann 3-4 Jahre sehr langsam vor sich hin optimiert oder das Produkt entwickelt und dann ist es eigentlich erst explodiert. Deswegen hat man die auch lange nicht wahrgenommen und jetzt erst so ein, zwei Jahre vor dem Börsengang, aber durchaus auch aus Eigeninitiative heraus, Mitarbeitergewinnung über diesen Data-Ansatz und dann irgendwann haben sie auch Umsatzzahlen rausgegeben. Aber das Bemerkenswerte ist, mit vergleichsweise wenig Venture Capital sehr relativ schnell eine Profitabilität erreicht und eigentlich den Punkt, den du jetzt ansprichst, der steht eigentlich jetzt erst auf der Agenda. Deshalb sind sie im Grunde auch an die Börse gegangen, um stärker für Aufmerksamkeit zu sorgen und um auch das Kapital zu haben, um eigentlich stärker in Marketing reinzugehen. Ich glaube, das ist auch jetzt besser vermittelbar, was ein Stitch Fix eigentlich will, als es vielleicht noch vor 3-4 Jahren war.
Es könnte sogar sein, ich glaube, jetzt seit 2017 hatten sie ja keine Marge mehr verdient, also waren sie, glaube ich, plus minus null knapp, ne, um dieses Wachstum zu halten. Es kann durchaus sein, dass quasi um dieses Wachstum zu halten, was sie avisiert haben, da 20-30% im Jahr, dass man jetzt auf nicht profitable Erstkundengewinnungskanäle gehen muss, dass Weiterempfehlung nicht mehr ausreicht. Könnte auch ein Hinweis darauf sein, wie groß diese Zielgruppe eigentlich ist, wie weit kann man das ganze Ding skalieren. Aber ich bin mir sicher, dass das Geld jetzt auch eingesetzt wird für klassische Werbekanäle. Auch Podcast-Werbung dürfte so ein Thema sein, was die in den USA ausprobieren, um da nochmal neue Kunden zu gewinnen. Weil halt dieser Weiterempfehlungsmechanismus, so schön und günstig und nachhaltig der ist, der ist halt nicht beliebig skalierbar. Ne? Das ist ja nicht so wie beim Tickets-Berater, der dann sagt, komm, gib mir noch mal dein Kontaktbuch mit 100 Freundinnen. Sozusagen, die wir jetzt hier gemeinsam mal anrufen. Man muss ja schon echt einen extrem guten Service, eine extrem gute Delivery haben, damit ein Kunde von sich aus heraus sagt, das war so cool, das musst du unbedingt ausprobieren. Also da muss man schon eine ganze Menge zu leisten. Das heißt, auch ein Großteil der Kunden wird wahrscheinlich gar nicht weiterempfehlen. Die werden halt passive Konsumenten sein. Und das kann man nur hebeln, indem man jetzt stärker anfängt mit Werbung. Wahrscheinlich auch mit Celebrities werden die anfangen zu arbeiten, um diesen neuen Ansatz zu pushen. Dafür braucht man das Cash. Ich glaube, sie haben jetzt 50 Millionen eingesammelt an der Börse.
120, oder? Nee, schon mehr. 120, aber 40 ungefähr davor.
40 davor?
Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und 120, das war relativ bescheiden. Also sie hätten
42 Millionen Venture Capital, 120 Börse.
Genau, und jetzt ist der Kurs explodiert. Also die mussten sehr vorsichtig an die Börse gehen. Also das war für die Investoren erstmal nicht so glücklich, aber dann an der Börse jetzt nochmal verdoppelt den Kurs in relativ kurzer Zeit. Mhm. Und jetzt sind sie auch in der Relation Umsatz zu Börsenbewertungen vernünftig. Also in dem Rahmen, in dem andere Modeversender und Mode-Online-Händler sind. Also sind jetzt nicht übermäßig. Also ich denke, da wird jetzt nochmal eine Kapitalerhöhung dann kommen, damit sie einfach auch mehr noch an Kapital zur Verfügung haben. Das ist so ein bisschen das Unfaire. Und ich führe es durchaus darauf zurück, dass das ein ungelerntes Modell ist, aber dass auch eine Gründerin dahinter steht und das jetzt kein so gehypter Star da ist. Das ist dann immer aus meiner Sicht unfair jetzt gegenüber wirklich spannenden Modellen und die ja wirklich jetzt echt was geleistet haben und die auch sowohl Innovatives reingebracht haben, als auch wirtschaftlich einfach gezeigt haben, man kann selbst ein Unternehmen dieser Größenordnung mit überschaubarem Kapital, aber mit der smarten Strategie entsprechend aufbauen.
Ja, ich meine, wir können an der Stelle auch mal für die Zuhörer, die jetzt nicht so nah an der Börse sind, mal zusammenfassen. Also, die haben ihren IPO im November gemacht mit $15 pro Aktie. Avisiert war eigentlich $18 bis $20, also war man leicht in den Erwartungen zurück. Und ich habe jetzt mal Stand Januar geguckt, $22,8 war der Preis einer Aktie. Sprich, der Wert des Unternehmens an der Börse ist von 1,4 Milliarden auf 2,21 hochgegangen. Und der Umsatz lag im letzten Jahr bei knapp unter einer Milliarde, also $977 Millionen bei einem EBITDA von 61 Millionen. Das sind ja schon potente Zahlen. Und ich habe gerade auch noch mal in die Unterlagen der Investoren geschaut, also die Investor Relations Geschichten für den Dezember 2017. Und da haben die was ganz Interessantes gemacht. Da haben die mal so Personas dargestellt, so typische Kundinnen von sich. Das zahlt eigentlich auch vieles ein, was Alex auch gerade gesagt hat. Ja, also hat man hier zum Beispiel eine Laura, 36 Jahre alt, eine Ärztin aus Indiana. Die kauft eigentlich von 2013 bis 2017 bei denen ein. Und es ist ganz interessant, weil man sieht wirklich so eine Zeitachse, wie die eigentlich durch die unterschiedlichen Serien auch durchgereiht wird. Ja, also es fängt irgendwie an mit Referred by Sister, also hier ist Referral der Kanal. Dann fängt die irgendwie an mit Maternity, also mit Schwangerschaftskleidung, dann irgendwie Back to Work Wardrobe, Fun Dresses. Also man sieht richtig so ein bisschen, wie die sich unter unterschiedliche Phasen durchdekliniert. Und ist schon stolz, ne? Also $10,000, die die hier irgendwie in 4 Jahren lässt, bei 182 Items, ist schon ein Brett. So. Dann hast du aber auch andere Ebenen, also zum Beispiel hier Melissa, eine Lehrerin aus Louisiana, die lässt da irgendwie $2,000. Die ist irgendwie als Walk-Up, also kein Referral, sondern im Prinzip organisch gewachsener Interessent aufgelistet. Und eine Studentin namens Catherine, die sie irgendwie über Facebook akquiriert haben, die lässt da immer noch $4,000. Ja? Also wo man schon staunt. Sprich, da sind eigentlich ein paar Besonderheiten drin. Also A, was wir schon gesagt hatten, die Nutzergewinnung, wie passiert die? B, da haben wir noch gar nichts zu gesagt, die adressieren ja auch Frauen. Also wenn wir uns mal die deutschen Player angucken, Zalon, Outfittery, Modomoto machen alle nur Männer, weil sie sagen, hohe Komplexität. Kisura ist meines Wissens so das einzige Ausnahmebeispiel, was Frauen auch macht in Deutschland. Und das Dritte ist, dass die auch unterschiedliche Reihen haben. Also die haben Frauen, Schwangerschaft, kleine Größen, große Größen, Schuhe, Männer und mittlerweile auch so Premium-Brands, was die nennen. Also das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass man sich an dieses dicke Brett Frauen ranwagt. Ich habe viel mit Modomoto immer geredet, was Frauen so schwer machen. Und da haben die halt immer gesagt, naja, die Kombinationsgrade sind so hoch. Also bei Accessoires hast du ganz viel bei Blusen, bei Tops, bei Pullovern, bei Röcken, bei Hosen. Und dann kommen mal die ganzen Größenproblematiken hinzu. Also das ist ja auch nochmal so eine Besonderheit, die wir da noch gar nicht adressiert haben, ne?
Du sagst ja selber, das ist ja nicht so, dass denen das auch noch nicht eingefallen ist. Ja? Wenn man für Männer das macht, könnte man das auch für Frauen machen. Und das mit Gesura gibt es ja auch dann irgendwie einen oder anderen Anbieter. Und das ist ja nicht die einzige, die das macht, die das schon probiert haben. Es hat relativ viel damit zu tun, aus meiner Sicht, dass das auch von der Frau getrieben wird, dieses Geschäftsmodell. Die gehen halt komplett anders an diese Problemstellung ran. Und nicht.
Aber werden die anderen alle auch?
Nee.
Also bis auf Zalon werden die auch alle von Frauen getrieben.
Ja, aber sozusagen, diese Idee und die Zielgruppe, mit der die da irgendwie angefangen haben, groß zu wachsen, das ist halt schon etwas anderer Drift dann irgendwie da drin. Und dann geht es halt auch viel darum, ich glaube, man kann so ein Geschäftsmodell aus einer Motor-Outfittery-Sicht auch schnell mal ausprobieren, wenn man da halt quasi nicht die Geduld und Durchsetzungskraft und sozusagen Zeit hat, sozusagen das auch auszubalancieren und wirklich dann diese verschiedenen Kombinationen herauszufinden und zu gucken, kann man wirklich vielleicht Schmuck noch mit in diese Box tun, funktioniert das nicht, und sich die Zeit gibt. Und Stitch Fix ist ja jetzt nicht 2015 entstanden und dann schnell hochskaliert, die sind ja über viele Jahre entstanden. Da ist halt Motomoto und Outfittery hat natürlich auch schon eine bestimmte Legacy, die in so einer Entwicklung halt das Ganze so ein bisschen erschwert. Und was ich bei Stitch Fix, das hatte ich auch in der Analyse geschrieben, was da schon bewundernswert ist, auch wenn jetzt 40 Millionen Kapitaleinsatz bis zur Profitabilität ist jetzt nicht wenig, sieht aus wie ein Ausreißer, weil alle anderen so viel Geld brauchen. Aber sie haben halt einfach sehr sauber gearbeitet. Am Ende des Tages ist es halt einfach sehr gute Operations, sehr nah dran am Kunden, sehr viel Test and Learn, sozusagen auch sozusagen sehr viel Demut und vielleicht auch mal 2-3 Jahre vielleicht nicht so mega stark wachsen. Das sind halt Faktoren, die sind vielen anderen Venture Capital getriebenen Unternehmen, die liegen da gar nicht mehr an. Ne? Die haben dann gar nicht mehr die Zeit, mal 3 Jahre auszuprobieren und bestimmte Thesen mal auszuprobieren und müssen sich dann vielleicht daran doch an ihrem Businessplan so ein bisschen halten. Deswegen würde ich schon sagen, es gibt auch in Europa noch genug Platz für weitere Stitch Fixes. Das, was die gut und richtig gemacht haben, haben die halt nicht in den letzten 3 Jahren gemacht, sondern irgendwie in den 7 Jahren davor.
Also ich muss sagen, mich hat überrascht, dass die bei Frauen so gut angekommen sind oder das Modell so gut angekommen ist, weil im Prinzip vorher eigentlich immer die Meinung war, das ist das perfekte Modell für Männer, die zu faul sind zum Shoppen, die einfach sagen, ich brauche alle halben Jahre oder Vierteljahre meine neue Kleidung oder ich will schon im Trend sein, aber ich habe keinen Bock, weder in den Laden zu gehen noch irgendwie online das zu bestellen. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten überrascht hat. Also neben der anderen Herausforderung, die wirklich, das Thema ist sehr viel komplexer, aber auch, dass das bei Frauen Anklang findet. Und du hast die Beispiele genannt, sozusagen bei welchen Typen von Frauen es Anklang findet. Ich glaube, das ist kein Massenmodell, sondern das ist wirklich für spezielle Zielgruppen und deswegen gehen sie den Markt eigentlich auch so an, finde ich auch sehr gut. Und du hast, was das Zweite, was du jetzt auch rausgestrichen hast, was ich finde auch entscheidend ist, das interne Wachstum, das sie haben. Ist halt ein Share-of-Wallet-Konzept. Im Prinzip, sie wollen ja mehr oder weniger das Gesamtbudget irgendwann abgreifen, was Frauen im Modebereich ausgeben. Und das macht es schon sehr spannend, weil das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie HelloFresh. Wenn HelloFresh die Kunden binden kann, dann hat es genauso auch die Chance, einfach sehr viel pro Kunde rauszuholen. Und das ist um Faktor X höher, als das ein typischer Online-Versender auch als ein Zalando machen kann. Also da ist Zalando im Vergleich eine kleine Nummer. Was Zalando sehr smart gemacht hat, dass sie sehr früh mit Zalon gekommen sind und das ausprobiert haben, vorangetrieben haben, auch so ein bisschen angefixt durch das datengetriebene Modell. Da können wir eigentlich auch unsere Datenkompetenz besser zur Geltung bringen. Und insofern kann man jetzt schon mal gespannt sein, was das jetzt für eine Welle in Gang bringt. Also wir haben jetzt einerseits, ja, Zalon ist jetzt schon ein bisschen voraus, finde ich, weil die orientieren sich schon sehr stark dran und fahren da auch ein bisschen einen anderen Ansatz. Also ist auch keine Kopie jetzt, sondern die machen das aus der Kraut heraus. Die Stylisten sich auch ziehen und haben da schon ein bisschen einen anderen Ansatz, was auch wieder die Außenwirkung entsprechend bewirkt. Also ich rechne damit einfach, dass jetzt sehr viele kommen werden, die das adaptieren in der einen oder anderen Form. Was ich als andere Richtung auch noch sehe, also ich weiß nicht, ob das jetzt Reaktion darauf war, aber wenn dann ein Amazon mit einem Prime Wardrobe kommt zum Beispiel, was auch so ein Modell ist, ich schicke dir ein Paket mit Mode und du schickst das zurück, was du nicht brauchen kannst. Also ein bisschen anderer Ansatz, ist jetzt nicht ganz so sophisticated und ausgefeilt wie Stitch Fix, aber ich erwarte mir, dass in dem ganzen Modesegment einfach noch andere Ansätze, andere Modelle kommen für die Aspekte, die zu kurz kommen. Das ist die wirklich persönliche Ansprache, persönliche Auswahl. Und das ist einfach eine Kuratierung. Es läuft ja auch unter Curated Shopping so ein bisschen, dieses ganze Thema. Da gibt es ja noch wirklich enormes Potenzial im ganzen Modebereich.
Ich bin ja selber als Mann, hatte ich auch schon mal Monomoto ausprobiert. Jetzt habe ich aufgrund einer Neukundengewinnungsaktion, nenne ich das mal, bei Outfittery auch nochmal bestellt. Und beim letzten Mal bei Monomoto war das auch komplett ein automatisierter Bestellprozess. Ich habe quasi meine Vorlieben eingegeben, habe dann eine Box bekommen. Das hat aber nicht so richtig gepasst, weil ich auch relativ lange Arme und breite Schultern habe. Und dann sozusagen dann enden auch XXL-Pullover gerne mal im Ellenbogen. Und das ließ sich irgendwie quasi über diesen Filter der Daten irgendwie nicht richtig erledigen. Jetzt habe ich in meinem zweiten Testansatz, nämlich gestern gestartet, auch mal diese Styleberatung gefragt. Ich lasse mich da mal beraten und versuche doch da meine Sorgen loszuwerden. Und da bin ich mal ganz gespannt, ob das wirklich so individuell ist, was am Ende des Tages rauskommt. Ja, auch weiterhin glaube ich, dass das quasi das Problem, was irgendwie Frauen haben, Inspiration und so ein bisschen Kreation, dass Männer da auch immer noch ein Riesenmarkt ist.
Ja, ich meine, es geht mir ein bisschen ähnlich. Wir hatten Monomoto lange Zeit als Sponsor bei Gründerszene und jetzt auch zwischenzeitlich bei Digital Kompakt. Und so, weil Jochen meinte, ihn überrascht, dass das Frauen das annehmen. Also ich weiß noch, jedes Mal, wenn ich mit so einer Box nach Hause gegangen bin mit 3, 4, 5, 6, 9 Klamotten, die ich mir meiner Frau gezeigt habe, war die immer voll gefrustet, oh, sowas will ich auch haben. Von daher, ich glaube schon, dass das auf Nährboden trifft bei Frauen. Und meine Frau hat auch Kisura zum Beispiel mal ausprobiert und da war so, du hast eine Box bekommen, x Teile, von denen hat eigentlich nichts richtig gepasst und danach passierte aber auch nichts mehr. Ja, also dieses Thema, was sich Stitch Fix eigentlich auf die Fahne schreibt, mit jedem Fix, wie sie ja ihre Sendung nennen, sich weiter zu verbessern und zu lernen und dann nochmal nach hinten raus immer weiter, immer mehr Teile eigentlich rein zu verkaufen, passierte da halt gar nicht. Also man hatte einen Bestandskunden, den man aber komplett hat fallen lassen. Von daher, das ist vielleicht so ein Element, was man sich bei den Amis da abschauen kann. Ansonsten habe ich noch einen spannenden Tipp für euch und zwar zu einem unserer Partner und dieses Mal ist es ein Event, nämlich die Rise of AI. Ja, also man erkennt schon am Namen, es ist eine Konferenz, die sich um künstliche Intelligenz dreht. Die wird unter anderem veranstaltet vom guten Fabian Westerheide, den ihr aus unserem KI-Podcast kennt. Und auf der Rise of AI werden euch natürlich tolles Networking geboten, super Vorträge, sowohl Praxis als auch akademisch. Und ihr könnt natürlich ganz viel mitnehmen für euer Unternehmen. Ja? Also wie wendet man eigentlich AI in der Praxis an? Das Ganze findet diesmal statt am 17. Mai 2018 in der Hauptstadtrepräsentanz der Telekom. Das ist genau bei uns im Büro um die Ecke. Also ich werde bestimmt auch da sein. Und wir haben ein tolles Angebot für euch. Wenn ihr über Digital Kompakt geht, kriegt ihr 100€ Discount auf die sogenannten Singularity-Tickets. Also es gibt unterschiedliche Ticketklassen. Das ist ein sehr komplizierter Link. Deswegen folgender Tipp. Geht einfach mal auf digitalkompakt.de/sponsoren. Dort findet ihr nochmal alle Infos und einen Link, mit dem ihr 100€ für die Rise of AI spart. Vielen Dank, schaut euch das an, tolle Konferenz. Ich würde gerne noch einen Punkt mal irgendwie thematisieren, bevor wir mal in die Wettbewerbsvergleichsanalyse reingehen. Was wir auch noch nicht aufgegriffen haben, ist diese Styling-Fee, mit der die arbeiten, beziehungsweise Pricing insgesamt. Die haben ja zwei Dinge, die sie interessanterweise tun. Das eine ist, wenn man so eine komplette Box abnimmt, geben sie irgendwie 25% Rabatt auf den gesamten Preis. Mal so zum Gefühl, Stitch Fix ist eher hochpreisig, würde ich sagen. Die Items liegen wohl so im Schnitt bei $55, die sie kosten. Und das Zweite, was sie aber tun, ist, wenn man gar keinen Item nimmt aus dieser Box, dann berechnen sie so eine $20 Styling-Fee. Und da habe ich gestaunt, dass die Frauen für sowas bereit sind. Du kriegst eine Box geschickt, die passt dir vielleicht nicht, dir gefallen die Sachen, aber dir passt einfach nichts von den Klamotten. Und dann zahlst du $20 dafür, dass dir das jemand zusammengestellt hat. Und die machen das immer wieder, immer wieder, immer wieder. So, das fand ich so ein Moment, wo ich dachte, ja, ganz schön stramm, ne? So.
Ja, du gehst jetzt ein bisschen davon im Worst Case aus. Also wenn man davon überzeugt ist, das passt schon und geht schon, dann spielt das eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Aber ich finde, es ist aus Stitch Fix Sicht sehr smart gemacht, weil sie einfach nochmal eine Hürde einbauen. Das sind nur ernsthafte Kundinnen quasi motivieren und aktivieren. Das ist hat Vor- und Nachteile. Also ich glaube, jetzt für ein Unternehmen, das gut wirtschaften muss, ist es smart. Aber es bremst natürlich auch die Nachfrage im ersten Moment mal aus. Aber ich fand es mutig, aber smart. Also das ist auch das, was mich beeindruckt an dem gesamten Modell, dem ganzen Konstrukt. Deswegen nehme ich denen auch so ein bisschen mehr ab, als ich vielleicht anderen abnehmen würde, die das hauptsächlich aus Marketing- und Profilierungsgründen machen, dass sie wirklich durchdacht rangehen und sich an jeder Stelle überlegt haben, was bauen sie ein, bauen sie nicht ein, was ist der Weg, auch wo wollen sie hin? Also wie du sagst, die kommen jetzt von einem hochpreisigen Bereich, haben jetzt aber angekündigt, auch in den günstigen Bereich reinzugehen. Muss man gucken, ob das klappt. Aber man sieht bei denen, dass sie eigentlich jetzt erstmal ihr Kernprodukt so weit entwickelt haben und jetzt alle möglichen Richtungen austesten. Ich habe manchmal schon das Gefühl, sie verzetteln sich so ein bisschen, weil sie wirklich in sehr unterschiedliche und zum Teil auch sehr komplexe Themen reingehen. Also sowohl Männer als auch Maternity und große Größen aufzumachen, ist schon tapfer, aber deswegen erwarte ich da eigentlich auch noch eine Dynamik. Also die experimentieren in so viele Richtungen und haben so viele Pfade, das ist schon eindrucksvoll.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Preisschwelle fällt. Ne? Man merkt das jetzt im stationären Einzelhandel, ist ja jetzt auch ein oder andere auf die Idee gekommen, dass man so eine Beratungsfee nimmt, jetzt nicht quasi strategisch nach vorne, sondern eher so als letztes Bollwerk. Ja? Aber das ist halt so ein Ding, also diese $20 oder $25, das glaube ich, solange man organisch wächst und quasi diesen durch bestehende Kunden generierten Trust hat, ist das glaube ich ein Thema, das funktioniert ganz gut. Ich glaube, wenn man jetzt anorganisch wachsen muss, also über Performance-Kanäle und vielleicht auch TV-Werbung, da versucht man eigentlich den Funnel nicht über so eine Fee einzuschränken. Das funktioniert nicht. Dann gehen ja quasi Leute aus den Akquisitionskanälen verloren, die eigentlich wirklich Kunden hätten werden wollen, die aber diese Gebühr irgendwie ein bisschen schräg finden. Das könnte ich mir zumindest für neue Zielgruppen, für niedrigpreisige Produkte, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das Ding jetzt nach vorne hin fallen muss, weil das wird sonst Wachstum kosten. Und das Wachstum ist am Ende des Tages das, was die Börse belohnt. Ich glaube nicht, dass die jetzt hohe Profitabilität ausweisen müssen in den nächsten Jahren, wenn irgendwie 1-2% immer reichen, halbwegs grün, sondern wollen eher dann wissen, komm, wie kommt der jetzt auf 2 Milliarden, 3 Milliarden, 5 Milliarden, um in dieses Plattformgeschäft reinzukommen. Und da sind sie ja noch nicht, da sind sie noch viel zu klein.
Mal über das Wettbewerbsumfeld. Das ist auch eine Frage, die über die WhatsApp-Gruppe kam, in dem Fall vom guten Alex. Ja, also wir können uns auch mal fleißig Fragen stellen, ihr, die da draußen zuhören, über unsere Messenger-Gruppen, also sowohl bei Digital Kompakt als auch Kassenzone. Da war so die Frage, wen seht ihr eigentlich als Wettbewerbsumfeld für Stitch Fix in den USA und international? Vielleicht fangen wir USA an. Jochen hat ja schon gesagt, Trunk Club war eigentlich so auch das große Vorbild damals von Modomoto und Outfittery, wurde dann an Nordstrom verkauft. Exit lag bei $350 Millionen. Dann haben sie sich irgendwie massiv abgewertet. Mein letzter Stand war 150, die sie jetzt noch wert sein. Das war ja eigentlich so der namhafteste Konkurrent. Ich habe noch irgendwie mal ein bisschen gegoogelt. Man merkt schon, es gibt viele, ja, viele, deren Namen ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört hatte. Und anscheinend sind so Trunk Club und ein Anbieter, der irgendwie, müsst ihr mal helfen, Ami, du bist der Ami-Kenner, Jochen, M.M. Lafleur heißt. Das sind so diejenigen, die da noch am ehesten dran sind. Aber wen seht ihr sonst als Wettbewerb? Also Amazon hatten wir schon mit Prime Wardrobe. Trunk Club ist eigentlich anscheinend, da hat man eher das Gefühl, die orientieren sich eher an Stitch Fix. Die haben auch nämlich so eine Styling-Fee eingeführt. Wen macht ihr da aus als Wettbewerber?
Ich sehe jetzt keine großen. Also du hast es jetzt eigentlich sehr gut beschrieben und ich glaube, die Welle kommt jetzt erst wieder, weil jetzt die Leute auch sehen, was da möglich ist in dem Bereich. Und dann werden einige Wettbewerber auftauchen. Also auch Stitch Fix war ja ein Late Mover. Also im Prinzip war die Welle durch. Und dann kam so ein Modell. Das macht es natürlich auch schwer, dann Geld einzusammeln und das wirklich zu machen. Aber da sieht man halt auch die Ernsthaftigkeit, wenn jemand dann startet und doch sich durchbeißt, obwohl gerade nicht der Hype oder der Trend da ist. Nee, ich sehe jetzt in den USA, also ich habe jetzt auch in der Berichterstattung niemanden wahrgenommen, der da als ernsthafter Wettbewerb gesehen wird. Im deutschen Markt ist es ein bisschen klarer oder strukturierter. Da gibt es halt die, du hast es auch schon genannt, jetzt die 3 oder 4 großen Modomoto, Outfittery, Salon würde ich mit reinnehmen und Kisura für die Frauen. Aber die haben alle so mit ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen, sind auch unterschiedlich positioniert. Also Outfittery geht bewusst international, weil sie sagen, schnell groß werden, ist das Thema. Modomoto haben lange kein Kapital haben wollen und haben sich eher so auf den deutschen, deutschsprachigen Markt konzentriert, haben dann durch Übernahmen sind sie auch internationaler geworden, ist aber rein das Männerthema. Deswegen, das ist auch ein bisschen das Schade jetzt am deutschen Markt. Das Feld liegt brach noch. Also selbst jetzt zum Beispiel, könnte ja auch ein Übernahmeobjekt sein. Also wie nimmt man jetzt ein Outfittery oder Modomoto zum Beispiel wahr in einem Kontext mit Stitch Fix, wo man eben weiß, offene Flanke ist Frauen. Frauen bestellen mehr, bestellen häufiger und sind dann, wenn man sie schafft zu akquirieren, auch durchaus lukrativer. Also damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass die Männer nicht attraktiv sind. Ich fand den Outfittery-Ansatz auch immer sehr gut, dass man bewusst gesagt hat, nur Männer und bewusst nur Männer, weil das unsere Zielgruppe ist und unsere Kompetenz ist und alles andere würde es verwässern. Ich bin jetzt kein unbedingt ein Freund, deswegen habe ich auch gesagt, Stitch Fix weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde, da in alle Richtungen zu gehen, weil ich glaube, von der Spezialisierung, die hilft schon viel. Das sind für mich die Player.
Ich glaube, man muss sich erstmal darüber im Klaren sein, sagt man Stitch Fix eigentlich ein Feature von einem Modegeschäftsmodell oder ist das quasi ein eigenständiges Geschäftsmodell? Sozusagen, wenn man diese Feature-Sicht einnimmt und ich kann mir gut vorstellen, dass sozusagen ASOS und Amazon diese Sicht haben und sagen, eigentlich haben wir doch diese ganzen Kunden auch schon, wir müssen die nur besser bedienen, dann könnte man natürlich zu einem Ergebnis kommen, dass halt die großen Modeanbieter in den USA, dass sie das durchaus auch aufbauen können. Ich persönlich sehe es nicht so. Also ich glaube halt, da gehört halt sehr, sehr viel Liebe zum Detail dazu und ich glaube, es lässt sich in so einem bestehendes transaktionales Vertriebskorsett, was am Ende ein Amazon ist, was auch ein ASOS mittlerweile ist, lässt sich das nicht einbinden. einbetten. Und wenn man das so sieht, dann werden es wahrscheinlich eher neue Wettbewerber sein. Also wenn man sich mal anguckt, wie funktioniert gerade zwar WeChat in China, könnte ich mir vorstellen, dass es dort neue Anbietertypen gibt, die es schaffen, halt solche Kanäle für sich aufzubauen und das halt sehr, sehr individuell anzubieten. Das muss ja gar nicht immer diese ganze Box sein. Wenn die Logistik ein bisschen besser wird, können sich das auch lohnen, indem man halt so super individuelle Sachen nach außen schickt. Das könnte fairerweise auch sowas wie ein Wish sein, ne? Wenn sie es halt schaffen, insbesondere diese niedrigpreisige, niedrigschwellige Zielgruppe zu bedienen und vielleicht gibt es dann irgendwie so Badges von 100 Sommerkleidern, ja, für eine bestimmte Kohorte, sozusagen, in der halt 500 drin sind, dann muss man die halt kaufen, ansonsten sind die halt weg. Also solche Ansätze sehe ich da irgendwie spannender und die bauen sich halt auf jetzt mit den ganzen neuen Logistiklösungen, die entstehen und auch mit den neuen Kanälen, die da entstehen. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass wenn man sich mal von dieser Box löst und auch von diesem Vertriebsprozess, ich packe irgendwas in eine Box und du packst dann alles aus und schickst so wenig wie möglich zurück, da gibt es schon potenzielle neue Wettbewerber, die aber heute noch nicht präsent sind. Die kommen aber, glaube ich, in den nächsten 1-2 Jahren und dann hat Stitch Fix dann genau das gleiche Problem wie ein Amazon oder Zalando heute auch. Man kriegt das mal nicht so nebenbei als Feature aufgebaut. Das sind dann komplett neue Geschäftsmodelle.
Ich glaube, das Feature-Thema ist auch so ein bisschen das, was Drunk Club zum Verhängnis geworden ist in dem Nordstrom-Konstrukt. Weil die nehmen es natürlich jetzt, es passt gut rein. Ja, wir sind serviceorientiert, wir nehmen jetzt einen Drunk Club mit rein und dann ist es nicht mehr eigenständig, kann sich da nicht mehr positionieren, profilieren und dann geht es so ein bisschen dahin damit. Auch jetzt ist mir gerade noch eingefallen, auch was Alex erzählt hat, im Prinzip viele haben es ja versucht. Ein Peek und Kloppenburg hat versucht, das aufzubauen und gerade die Etablierten, die sagen, okay, das ist für uns ein schöner Serviceansatz. Ja, Personalisierung und Styling, Tipps etc., Beratung, das können wir gut mit reinnehmen. Hat nicht geklappt. Selbst so kleinere lokale Händler wie Konen in München zum Beispiel und andere oder Wörl hat das auch eine Zeit lang dann als USP rausgestrichen, jetzt auch mit Beratung. Und das ist alles inspiriert dadurch, aber natürlich nicht annähernd so mächtig wie ein Stitch Fix das letztendlich macht oder wie dann Outfittery und andere das auch machen. Aber es ist nicht so, dass es das nicht gäbe oder gegeben hätte, aber das ist im Prinzip so ein bisschen ein ähnliches Phänomen wie eine Zeit lang mit den Shopping-Clubs. Shopping-Club für sich ist ein mehr oder weniger attraktives Modell. Wenn man Shopping-Club als Outlet missbraucht, ist es so ein Fragezeichen da. Kann man machen, aber geht im Prinzip am Thema vorbei. Und das ist auch immer die Gefahr, finde ich, bei all diesen neueren und innovativeren Modellen, dass dann immer nur bestimmte Facetten betrachtet werden und dass man es sich relativ leicht macht, das dann zu übernehmen, zu adaptieren und dann aber wundert, dass es dann nicht so klappt und wundert, warum jetzt ein anderer durch die Decke geht. Und ich glaube sehr, dass Stitch Fix noch durch die Decke gehen wird.
Ja, das glaube ich auch. Mhm. Wenn wir uns mal die Strategie angucken der deutschen Akteure, die wir so haben, also du hast ja eigentlich schon gesagt, Outfittery war sehr stark VC-finanziert, sehr stark gewachsen, sehr schnell internationalisiert. Ich hatte es mir mal angeguckt, ich konnte es nicht verifizieren, es kann falsch sein, aber ich hatte den Eindruck, dass die in ihrer letzten Finanzierungsrunde abgewertet wurden, dass das eher so eine Downround war. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, ob die Performance so stimmt, europaweit wäre ich mir nicht so sicher. Und Modomoto hat es umgekehrt gemacht, eher gebootstrapped, klein gewachsen und dann irgendwann wahrscheinlich erkannt, oh, man muss schon noch zukaufen, damit man auf diesem internationalen Thema mitfliegen kann, auf dem Radar von Leuten, die da halt wirklich aktiv investieren oder vielleicht auch kaufen, eine Rolle spielt. So, das wären so die beiden sozusagen singulären Player. Und dann haben wir noch ein Zalon, was ja eigentlich den Vorteil hat, an den Zalando angedockt zu sein. Gibt da auch sicherlich das Risiko, dass ein Zalando sagt, ah super, da können wir mal so unsere Restbestände abverkaufen, irgendwie mal testen, was geht. Also das muss man schon, glaube ich, ernsthaft auch betreiben. Aber habe ich den Eindruck, tun die? Ist das vielleicht auch ein Vorteil, den jetzt ein Zalon hat, dass die da angedockt sind, dass die sich gar nicht so stark Gedanken machen müssen, um manche Themen wie jetzt irgendwie ein Modomoto und ein Outfittery?
Würde ich gerne was zu sagen. Ich glaube, das ist kein Vorteil. Ich glaube, Legacy ist dann immer eher so ein Klotz an Beinen. Je nachdem, wie halt die Organisationen aufgebaut sind und Zalando ist mittlerweile wie ein Konzern organisiert. Das heißt, es kann nicht mehr komplett frei fliegen, alles sozusagen jedes einzelne Business und jedes einzelne Experiment. Dann ist genau das, was du sagst. Komm, wir haben ja schon ein paar Anbieter. Wir haben ja hier schon ein bisschen paar Reste. Lass das mal darüber schicken. Das führt dann halt zu den schlechten Test-and-Learn-Ergebnissen. Dann vergrault man mal so ein paar hundert Kunden. Sozusagen die erste Kohorte ist futsch und dann kommt man zum Ergebnis, nee, das funktioniert nicht. Und da reicht es ja, wenn man ein paar Jahre zurückguckt. Nicht? Mein Otto hatte vor Amazon, Zalando halt die Sicht, pass mal auf, wir haben hier im Konzern 32 Millionen Haushalte als Kundendaten. Wir sind überall präsent. Ne? Auf dieser Basis können wir eigentlich aufsetzen. Und ich glaube, dadurch, dass diese Kundengewinnungsmechanismen halt komplett neu sind, also Stitch Fix hat ganz anders Kunden gewonnen, als das ein Zalon gemacht hat. Und ein potenzieller neuer Wettbewerber wie ein Wish oder irgendwas anderes wird das nochmal ganz anders machen. Da ist Legacy immer eher eine Hürde. Und das Warenangebot selber, Ware ist ja überhaupt kein Engpass. Ne? Das Ware gibt es halt im Überfluss. Da braucht man sicherlich irgendwie ein bisschen Vertrauen im Markt. Das schaffen ja auch viele Anbieter, dieses Vertrauen sich zu nutzen, auch zu bekommen und diese Ware zu bekommen. Und dann geht aus meiner Sicht alles in diesen Bereich, wie spricht man Kunden an, wie werden die Kunden genurtured, wie gut sozusagen baut man seine Plattform auf. Und da hat Stitch Fix gegenüber einem Legacy-Anbieter aus meiner Sicht große Vorteile. Und aus meiner Sicht haben auch eine Modomoto Outfittery große Vorteile gegenüber einem Zalando. Ich würde es aus Zalando-Sicht gar nicht als Outfittery-Konkurrent oder Modomoto-Konkurrent aufbauen und platzieren, sondern ein bisschen anders platzieren. Das gleiche hat man bei Shopping-Clubs gesehen, ist auch kein Anhängsel eigentlich gewesen. Ist auch sozusagen ein in sich geschlossenes Modell, was sozusagen ganz, ganz eigene Herausforderungen hat. Also ich bin mittlerweile, und ich habe das damals mal anders gesehen, aber ich bin mittlerweile sehr, sehr kritisch, was diese Legacy-Komponente angeht und glaube nicht, dass ein Salon, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Salon, dass die in irgendeiner Form einen Vorteil haben. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du es anders.
Naja, wobei ich sehe es durchaus auch so. Ich bin da immer sehr skeptisch, wenn quasi so auf Trends gesprungen wird. Zalando hat sehr viel probiert, jetzt gerade nach dem Börsengang im Immobilienbereich und haben eigentlich alles aufgegriffen. Ein paar sind verschwunden und ein paar haben durchgehalten. Und Zalon zum Beispiel ist eins, was durchgehalten hat. Und was im Prinzip auch, wenn man mit Zalando-Leuten spricht, durchaus noch einen Stellenwert hat, sagen wir es mal so rum. Und deswegen bin ich da optimistisch. Also ich halte, wenn ich jetzt mal 5 Jahre weiterdenke, wer ist da relevant in dem Segment, kann ich mir vorstellen, dass die noch relevant sind. Vor allem, da sehe ich Zalando insofern im Vorteil, dass die einfach Zugriff auf alles haben und sich es dann raussuchen können. Und Zalon wird ja auch unabhängig betrieben, also als eigene Gesellschaft, was schon mal ein Vorteil ist. Dann haben sie schon Möglichkeiten, die jetzt ein Startup zum Beispiel nicht so hätte und jemand, der anders positioniert ist als Zalando, auch nicht. Für Zalando ist ja auch mal wichtig, können wir diese ganzen Servicekomponenten und alles Mögliche noch reinbringen, damit wir unsere Plattformstrategie damit befeuern können. Also Markenkooperation oder was auch immer man sich da vorstellen kann. Also es hat so ein paar große Vorteile, wo Zalon wahrscheinlich ein besseres Experimentierfeld ist, als das Zalando Hauptgeschäft letztendlich ist. Also deswegen würde ich denen durchaus noch eine Chance geben. Kurze Anmerkung noch zu Outfittery und zu den Runden. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen sehen, so die letzten 2 Jahre waren extrem hart für alle, die im E-Commerce Geld einsammeln wurden, weil wirklich die Welle durch war. Interessanterweise jetzt so Anfang 2018 scheint sich das so ein bisschen wieder zu ändern, habe ich zumindest das Gefühl, dass entweder man gesehen hat, durch die Börsengänge oder durch sehr große Runden, die auch in E-Commerce-Themen geflossen sind, dass das doch wieder noch eine Relevanz hat und dass nicht Amazon die gesamte Welt gehört. Also deswegen war es sicherlich nicht einfach jetzt. War nicht einfach, Geld einzusammeln in dem Bereich. Was mich an Outfittery begeistert und immer weiter begeistert, ist, dass das eins der Startups ist, das sich egal wo am professionellsten präsentiert. Also sie können sich verkaufen, sie können sehr klar machen ihre Strategien und nicht ohne Grund sind sie die, über die immer gesprochen wird, wenn es um das Thema geht. Ich kann jetzt nicht so beurteilen, ich habe jetzt länger keine Geschäftszahlen mehr gesehen, aber solange ich sie noch gesehen habe bei NOAH-Konferenzen oder wo auch immer, war eine 100% Wachstumsrate da. Das ist alles auf Kosten der Profitabilität und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die Outfittery hat, jetzt im Unterschied zu Modomoto, dass die natürlich sehr auf Wachstum setzen. Andererseits ist es ein Wachstumsthema. Das Problem, wenn ich mir dann, ich glaube, du hattest es auch in deiner Analyse mal drin, Joel, sehe, das ist halt schon ein beschränktes Kundensegment und es sind gar nicht viele Kunden. Also wir reden da noch nicht nur von 1 Million Kunden, sondern ein paar 100.000 Männer, die den Service nutzen und die bedient werden müssen. Aber andererseits ist hinten raus auch die Warenkorbgröße und der Gesamtumsatz pro Jahr entsprechend größer. Also deswegen ist noch unentschieden. Also ich bin sehr gespannt. Ich denke, 2018, 2019 dürften auch interessante Jahre jetzt werden für Outfittery und Modomoto. Aber das sind Player, die schon da sind und die haben natürlich weiter gute Chancen. Leider lösen sie das Thema Frauen nicht. Also Kizura ist so ein bisschen bei mir zumindest sehr am Rande.
Ja, kleiner noch immer.
Ja, ich bekomme wenig davon mit. Sie sind sicherlich die Frauen bedienen, aber ich glaube, vielleicht ist die Erfahrung, die du geschildert hast, durchaus symptomatisch.
Ja, und ich meine, ich finde, um nochmal einen Satz zu Zalon zu sagen oder Zalon oder Salon. Ihr habt da beide einen Punkt. Ja, Legacy ist das eine und die Bewegungsstarre bei einem Konzern. Auf der anderen Seite hast du schon auch Vorteile, wenn du an Zalando angedockt bist, sei es in Richtung Working Capital, ja, also Vorfinanzierung von Waren, Angebotspreise, die man ganz anders kriegt durch die Massen und vielleicht auch Zugänge plus das Know-how, was in dem Konzern steckt an Sachen Marketing und Co.
Fragen wir doch
das
mal
ist vielleicht alles jetzt nicht. Ja, ich glaube, Zalando ist auch schon ein anderer Fall. Ja, würde ich schon sagen, das traue ich denen schon nochmal zu, dass die agiler sind als jetzt ein Konzern. Wenn du jetzt eher gesagt hättest, es ist vielleicht nicht missionskritisch, da hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, das stimmt. So, aber ist dann die Konsequenz, dass so ein Stitch Fix eigentlich eine Gefahr für ein Zalando sein kann?
Nö, das sehe ich überhaupt nicht. Also das ist so komplett andere Welt. Also jetzt erstmal gar nicht, weil Zalando Europa ist, Stitch Fix ist USA und auch nur USA. Ja, sie sind noch gar nicht internationalisiert. Es wird auch unheimlich schwer sein, das in der Form schnell zu internationalisieren. Nee, sehe ich nicht. Ich sehe es eher andersrum. Der Online-Modemarkt ist noch so riesig und da ist noch so viel Platz. Also viele glauben noch an die Stationären, das tue ich ja nicht. Deswegen sage ich, das shiftet ja alles. Also ich glaube, dass ein Dutzend Modeplayer im Umsatzregionen von 1 Milliarde bis 5 Milliarden auch jenseits von Amazon und meinetwegen auch sogar jenseits von Zalando Platz hat.
Das glaube ich auch. Ich glaube, wie viel haben wir jetzt noch stationär in Deutschland? Zumindest 80% Fashionhandel, mindestens. Das sind nur 80%. So. Und ich glaube, ein Stitch Fix oder ein Outfittery und Zalando, die räubern ja in diesen 80%. Deswegen muss man jetzt quasi nicht Angst haben, dass hier diese 20%, die sich gegenseitig streitig machen. Ich glaube, der Innovationsdruck ist da schon groß. Also es wird schon da den einen oder anderen geben bei Zalando, der sich das genau angeguckt hat mit Stitch Fix. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und sich überlegt, wie kann man das auch nutzen und machen? Oder ist es quasi ein zweites Salon, Female Salon? Aber am Ende des Tages ist das der Umsatz, der dann halt bei einem Pieck und Kloppenburg und Co. halt rausgeht, ne? Und jetzt nicht unbedingt der von Zalando weggenommen wird.
Und wie würdet ihr denn vorgehen, wenn ihr jetzt irgendwie Stitch Fix internationalisieren müsstet? Also glaubt ihr, dass sie das tun werden? Jochen hat schon angedeutet, es wird sicherlich schwierig, bin ich bei ihm. Würdet ihr das tun und wenn ja, wie?
Also ich glaube immer noch, dass es halt total gesund ist, über diese neuen Märkte auszuprobieren, wie man im Bestandsmarkt groß geworden ist. Wenn jetzt ein Stitch Fix anfangen sollte und sagt, komm, ich kaufe mir jetzt irgendein Team in Europa, vielleicht irgendein Geschäftsmodell von denen, die wir hier schon gesprochen haben, und skalieren mit dem, ich glaube, das ist extrem schwierig, das irgendwie positiv zu drehen. Grundsätzlich, die Daten sind ja da. Für mich ist quasi der Wert, den Stitch Fix ausbaut, liegt halt in diesen Daten, die sie über die Passform irgendwie erzeugen. Also das ist auch ein Modell, was sich durchaus als B2B-Modell eignet, als Service-Modell, was man wiederum verkaufen kann an andere Player, sehe ich zumindest. Das könnte durchaus ein Einstieg sein in andere Märkte. Das muss also gar nicht dieses Endkundenmodell sein. Es ist halt extrem aufwendig, dieses Stylistenthema in anderen Märkten zu skalieren. Ich glaube nicht, dass man jetzt in den USA anfangen kann, 100, 200, 300 deutschsprachige Stylisten einzustellen und da dann schnell mal hier zeitversetzt in Deutschland diese Beratung machen zu lassen. Ich glaube, dafür sind diese Märkte schon ein bisschen weiter. Da braucht man ein paar smartere Ansätze. Ich kann mir gut vorstellen, dass man über so einen B2B-Stream oder vielleicht so über ein, zwei andere Streams vielleicht kleinere Player auch akquirieren kann und da so ein bisschen testen muss. Mit der großen Keule zu internationalisieren, dafür reicht das Cash nicht aus, aus meiner Sicht, was Stitch Fix eingesammelt hat. Das reicht gerade mal aus, um die naheliegenden Wachstumsoptionen in den USA auszuloten. Es dürfte ihnen also auch gar nichts anderes übrig bleiben, als smart ins Ausland zu gehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob jetzt ein Stitch Fix auf Europa schaut oder vielleicht eher auf Südamerika, was dann sozusagen in der Zeitzone auch einfacher zu bedienen wäre.
Ja, ich denke halt, im englischsprachigen Bereich werden sie sich am leichtesten, und das ist ja immer der Vorteil von US-Playern, dass sie es darüber versuchen. Das ist die eine Richtung, dass sie sich da vortasten und entweder durch Übernahmen, also dass sie zumindest Kernteams übernehmen oder wie auch immer das machen. Ich glaube aber, wir fixieren uns sehr stark auf die Stylisten. Ich glaube, das ist gar nicht das Thema, sondern der Punkt ist ja, wo ein Stitch Fix hin will, ist ja in Richtung Automatisierung. Also das sind dann keine echten Stylisten mehr, sondern du sollst nur das Gefühl haben, dass es in irgendeiner Form kuratiert ist oder deinen Bedürfnissen gerecht wird. Schlagwort AI und was da alles kommt. Darum geht es natürlich auch so ein bisschen. Wie sieht so ein Modell in 5 Jahren, in 10 Jahren aus? Jetzt muss man noch sehr viel mit Handarbeit und mit Personen arbeiten, aber sobald das ein bisschen automatisierter ist oder sobald auch Stitch Fix in der Lage ist, eine automatisierte Grundbasisplattform zu haben, können sie das auch besser dann internationalisieren. Und ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern. Und das würde ich jetzt nicht als Manko sehen, wenn sie jetzt nicht sofort internationalisieren, sondern lass die noch ein bisschen reifen und in 5 Jahren mit einem ausgereifteren Modell machen sie das dann. Und dann können sie sich aussuchen. Dann können sie meinetwegen auch chinesische Märkte oder asiatische Märkte angehen, die jetzt erstmal gar nichts damit zu tun haben, weil es eben im Prinzip nur auf Grundlage der Technik, Datenplattformen, aufgrund des Produkt-Know-hows, also Sortiment-Know-hows, ankommt. Es klingt alles sehr, als ob ich überhaupt keine Skepsis hätte, was das angeht, aber das ist eins der wenigen, wo ich wirklich ziemlich euphorisch bin, was jetzt in den letzten Jahren hochgekommen ist, weil es auch bis jetzt wenig Schwächen erkennen hat lassen. Und die gehen das strategisch so smart an und überstürzen auch nichts. Und das ist mir eigentlich eher immer sympathischer, als da jetzt mit aller Gewalt plötzlich überall vertreten sein zu müssen und sich dann eine blutige Nase zu holen.
Wenn ihr übrigens etwas Tolles gewinnen wollt, dann seid doch so nett und helft uns bei unserer Umfrage. Die findet ihr unter digitalkompakt.de/Umfrage. Und dort haben wir einmal ein paar Fragen zusammengeschrieben rund um unseren Podcast. Wir verlosen ganz tolle Sachen, unter anderem 5 unserer individuell gebrandeten Digital-Kompakt-Müslis, ein tolles Bücherpaket vom Finanzbuchverlag mit ganz tollen Büchern für Gründer und Unternehmer und auch eine Ausgabe von Tim Ferriss, Tools der Titanen. Also in diesem Sinne, würde uns sehr freuen, wenn ihr uns helft. Wie gesagt, digitalkompakt.de/Umfrage. So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dkompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte Excellange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extrainhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.